Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns über ein relativ aktuelles Agenturmodellthema. Es geht also wieder mal ein bisschen über die Zukunft der Agenturen. Und wir unterhalten uns über Customized Agencies. Und ich spreche mit jemandem, der es wissen muss, nämlich mit Jörg Schultheiß von Anthony. Hallo Jörg.
Hi, grüß dich. Hallo Heiko.
Was ist eine Customized Agency? Sage es mir bitte nicht mehr als 3 Sätze.
Eine Customized Agency ist eine Agentur, die maßgeschneidert mit handverlesenen Teams sich zu 100% fokussiert der Aufgabenstellung des Kunden widmet. Ja, ich weiß nicht, ob es 3 waren, vielleicht waren es 4. Ich kann es nochmal übersetzen. Das heißt für uns wirklich 100%iger Fokus, die Leute, die Teams, die Talente, die bei uns für Mercedes arbeiten oder mittlerweile auch für andere Kunden, die machen nur Mercedes. Ja? Das heißt, die werden mit dem Kunden ein enges Team, die arbeiten sich tief in die Materie ein und die Komplexität in der Kommunikation steigt eher, ja, als dass uns das da einfacher gemacht.
Aber Jörg, das sagt ja jeder, ne? Also sagt ja jede Agentur, ob Customized oder nicht, sagt ja, wir arbeiten uns in das ein, was den Kunden treibt und wir stehen da ganz tief drinne. Warum kann das eine Customized Agency besser?
Weil es eben einen klaren Fokus gibt. Also ich vergleiche es mal so. In wichtigen Pitches zieht man oft die wichtigsten Köpfe der Agentur zusammen. Nach dem Pitch, wenn der Kunde dann gewonnen ist, ja, formt man dann das eigentliche Team. Ja, also was beim Kunden nicht selten dann auch zu Irritationen und Verunsicherung führt. Ja, wir machen das eben konsequent anders. Ja.
Aber ganz kurz nochmal, aber die Kunden, die solche Erfahrungen gemacht haben, oder sagen wir mal viele davon, die lernen ja daraus durchaus und sagen, pass auf, die Key People, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die hätte ich schon gerne im Pitch gesehen, damit ich dort eben nicht nur die Leute sehe, die wunderbar im New Business performen, sondern auch zumindest mal die wichtigsten Köpfe, mit denen ich es später zu tun habe.
Ja, das ist auch so. Das sind auch meist die besten Leute, die den Pitch machen. Aber du weißt es, diese Leute, die arbeiten eigentlich ja auch auf anderen Kunden, weil die Agentur hält ja nicht diese Teams vor, nur weil dann irgendjemand anruft und sagt, ich hätte sie gerne jetzt hier im Pitch und ich hätte gerne den und den dabei, weil den kenne ich und den habe ich vielleicht schon mal gesehen. Also diese Leute werden ja nicht dort geparkt für eine Pitch-Situation und vor allen Dingen, die Leute werden von anderen Kunden bezahlt. Ja, und deshalb finden wir das insofern auch ein Stück ungerecht, ja, dann diese Leute, die auf anderen Kunden arbeiten, abzuziehen, weil das zahlt dann ja trotzdem der andere Kunde und sie auf andere Aufgaben zu setzen. Das heißt also, man missbraucht sie eigentlich und man nimmt eigentlich den zahlenden Kunden da seine Teams weg und gleichzeitig, weil der andere Kunde, der den Leute bezahlt, der will die ja auch nicht hergeben, müssen sich die Leute aufteilen. Die müssen, und da findet einfach ein Spagat statt, der inhaltlichen Arbeit nicht gut tut. Ja, deshalb sage ich zu 100% Fokus, nichts anderes.
Wird es nicht auf Dauer langweilig? Also eine Agentur lebt doch auch davon, dass gepitcht wird, dass in anderen Bereichen gepitcht wird, dass man neue Impulse bekommt, dass man neue Impulse geben soll. Und all diese Dinge, die fallen ja jetzt weg oder werden relativ stark reduziert. Das mag ja für einige Zeit ganz spannend sein, sich da ganz tief einzuarbeiten, aber mal was anderes zu sehen, was anderes zu machen, gerade für Kreative, hat doch auch eine große Bedeutung.
Vor ein paar Jahren konnte ich ja auch nur darauf antworten, indem ich sage, ja, also wissen Sie oder weißt du so, Mercedes ist total vielseitig mit diesen Baureihen und der Marke und der Transformation und so weiter. Also das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, bis man da so einen Wear-out-Effekt, ja, das dauert schon oder vielleicht findet es auch gar nicht statt. Dass vielleicht irgendjemand mal sagt, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr, nur über diese Marke nachzudenken. Ja, da haben wir ja eben spätestens jetzt vor 3 Jahren dann auch eine Antwort unseren Leuten darauf zu geben, ja, wo man dann sagen kann, okay, es ist ein weiterer Kunde dazugekommen, ein maßgeschneidertes Team soll aufgebaut werden. Und dann hat man eben die Möglichkeit, mittlerweile auch für andere Kunden zu arbeiten.
Okay, also das habe ich verstanden, dass man da zwischen unterschiedlichen Customer Agencies innerhalb der Agentur sozusagen wechseln kann. Aber wie ist denn das mit Pitches? Also bei allen Ärgernissen, die es da gibt und bei allen Aufregungen, ist es ja immer auch mal schön, so ein bisschen Adrenalin zu spüren und da nochmal so punktuell herausgefordert zu werden. Das fehlt doch also, hier auch so ein bisschen, oder?
Ja, also ich sag mal natürlich, der Wettbewerb und gewinnen zu wollen und eine Competition und so weiter und so fort. Klar, das hat schon was. Aber ich habe auch in einer gearbeitet, da wird eigentlich nahezu den ganzen Tag nur gepitcht, ja. Und ich finde es total nervig. Ja, man freut sich schon, wenn man in so einen Pitch reinkommt. Das ist schon so die erste Hürde. Ja, freut man sich noch mehr, wenn der Pitch dann auch noch bezahlt wird. Ja, meist viel zu schlecht, dass man gerade mal davon die Reisekosten bezahlen kann. Ja, dann freut man sich noch mehr, wenn man dann auch mal mit einem Entscheider sprechen darf und nicht nur irgendein Projektmanager dir so ein Briefing, was über 9 Monate intern abgestimmt wurde und jeder nochmal seinen Senf dazu beitragen würde, so ein Corporate Briefing, ja, womit die Agenturen eigentlich überhaupt gar nicht arbeiten können und wollen. Und wir wollen das auch nicht, ja, weil meist sind das Scheiß-Briefings und wir wollen das direkte Gespräch mit den Entscheidern.
Du hast eben die Briefings und die Pitches angesprochen, wo es viel, ich nenne es jetzt mal, Optimierungsbedarf gibt, aber es gibt ja auch noch so 1-2 im Jahr, die irgendwie ganz spannend sind und die keine Copy-Paste-Briefings sind. Aber denen verschließt ihr euch ja damit dann auch.
Ja, also musst du mal sagen, welche das dann sind. Natürlich, also bei mir rufen Leute an.
Dann musst du aber welche sagen, die das nicht sind. Dann können wir das tun.
Nein, natürlich rufen bei uns ganz oft Kunden an. Die sagen, Mann, wir finden das interessant und so und tolle Cases. Und die wissen auch teilweise schon, dass wir nicht pitchen. Und dann fragen die auch.
Also ihr pitcht gar nicht?
Wir pitchen überhaupt gar nicht.
Was sind denn sozusagen die Mindestvoraussetzungen, die ein Kunde mitbringen muss, um eine Customer Agency aufzumachen? Weil wir reden ja sicherlich über eine bestimmte Agenturgröße, die vorhanden sein muss.
Andere Agenturen versprechen natürlich auch dedicated Teams. Ja, dann kriegt ihr hier in der Einheit irgendwie nur euer eigenes Team, so. Und das ist aber noch ein Unterschied, wenn du Leute hast, die eben auch einen Arbeitsvertrag mit einer Firma haben und die Namen unserer Agenturen suchen wir ja auch immer gemeinsam mit den Kunden aus, ja. Also egal, ob es Jelly House, Garage, Giga oder Heaven ist, ja. Das sind eben, der Kunde hat das Gefühl, da wird etwas nur für dich gebaut, nur für dich gemacht, ja. Und ja, der Kunde weiß auch, das funktioniert nur, wenn das irgendwie auch wirtschaftlich darstellbar ist. Ja, wir machen das natürlich nicht mit 2-3 Leuten, ja, sondern das braucht immer ein gewisses Grundrauschen. Das ist den Kunden.
Was ist denn das Grundrauschen? Wie viele Leute müssen denn in einer GmbH angestellt sein, damit es aus deiner Sicht Sinn macht? Also von Agenturseite aus meine ich jetzt.
Ja, also wir sagen da immer so pauschal, es müssen eigentlich mindestens 10 Leute sein, ja. 10 Leute. Dann können wir auch so ein relativ typisches Agenturteam abbilden mit Beratung, Strategie, Kreation, Social Media und also wir haben ja auch Kunden, die für die arbeiten im Eventbereich oder im PR-Bereich, eben wie gesagt maßgeschneidert so. Dazu kommen dann immer noch unsere Shared Services, also aus der Anthony Holding. Das sind dann eben Produktion und alles, was man dann noch so braucht, also bis hin zu Controlling und Job-Controlling und all so ein Zeug. Wenn wir diese Diskussion mit den Kunden haben, ganz am Anfang in dieser Verlobungsphase, nenne ich mal, reden wir auch oft darüber, dass die Agenturlösung, die wir dort bauen, teurer ist als das, was der Kunde vorher hatte. Ja? Also TaylorMade ist immer ein bisschen teurer, als genauso wie du zum Schneider gehst, ist der Maßanzug eben auch teurer als der von der Stange. Aber du kriegst eben auch eine andere Qualität. Und die Kunden verstehen es eben auch schon so, dass sie im Zweifel gar nicht, was ihr Marketing-Budget angeht, mehr Geld ausgeben müssen. Ja? Es ist eher so zu verstehen, sie tun vorne mehr rein, sie haben vielleicht höhere Agenturkosten, Initialkosten, aber dafür haben sie hinten raus eine Effektivität und Effizienz, die dazu führt, dass sogar hoffentlich, ich kann es nicht belegen, aber Marketingkosten auch eingespart werden, weil die Wirkung der Kampagnen oder die, ich sag mal, die Lösung, die wir liefern, deutlich mehr auf dem Punkt ist und damit auch eine andere Wirkung entfaltet.
Schade, dass du das nicht belegen kannst, oder?
Ja, ich kann natürlich.
Dass du da zwar die initialen Agenturkosten, die höher sind, belegen kannst, aber nicht die Wirkung.
Nee, genau. Also so 1:1 kann man das wahrscheinlich nicht belegen. Hängt ja dann auch immer noch von anderen Faktoren ab.
Du hast eine Tochter und gesetzt den Fall, die bringt ihren ersten Freund mit nach Hause. Hm. Und der sagt, hallo, ich bin der Emil. Hm. Hat der noch eine Chance bei dir oder ist der direkt durchgerauscht?
Die Frage lasse ich unbeantwortet.
Nein, oh nee, bitte.
Klar, jeder hat eine Chance. Jeder hat auch eine zweite Chance verdient, auf jeden Fall. Ja.
Aber ich würde noch mal gerne wissen, mit Publicis Emil, wie schätzt du denn die Kooperation ein? Weil die Kollegen machen ja den digitalen Part, der nun durchaus eine immer höhere Bedeutung hat.
Wir haben immer bei Mercedes im Agenturverbund mit anderen Agenturen gearbeitet, die sich inhaltlich gut miteinander ergänzen und sogar verzahnen. Klar, man könnte jetzt auch sagen, wir machen das Tailor-Made-Agenturmodell Mercedes. Wir weiten das so aus, dass dort eben auch alle anderen Disziplinen abgebildet werden. Das ist nicht der Fall. Das wäre wahrscheinlich dem Kunden Daimler auch zu riskant, sich da nur von einer Agenturgruppe abhängig zu machen. Ja. Aber wir sind da geübt und ich sag mal, ob das jetzt Emil ist oder ob das OMD ist, mit denen wir in der Media zusammenarbeiten oder ob das Elbkind ist, da hat jeder so seinen Bereich. Ja, natürlich gibt's da auch Überschneidungen, aber wir gehen da respektvoll miteinander um. Ja, und was das Mandat von Emil angeht, ist es so, wenn du von digital sprichst, ja, das ist die Frage, wie man an der Stelle digital definiert. Ja, also klar, da geht's um Digital Data. Ja, so das. Wir haben auch einen sehr großen Digital-Part, ja, was den Mercedes-Etat angeht. Also mittlerweile sind 55-60% unseres Volumens sind rein digital.
Naja, was ich so gehört habe, aber die Information mag ja total falsch sein, ist es durchaus auch so, dass die digitalen Kollegen natürlich auch in Abstimmung mit euch durchaus auch Teile der Strategie und damit auch der Kreativstrategie vorgeben.
Ja, natürlich ist Publicis Emil auch Teil der Strategie, weil sie nun mal den globalen Blick drauf haben. Ja, es ist die globale Netzwerkagentur von Mercedes-Benz. Und darunter gibt es eben drei Hub-Agenturen. Eine ist in Asien, eine ist in den USA und eine ist eben in Deutschland. Und wir sind ja gleichermaßen verantwortlich auch für das deutsche Geschäft von Mercedes, für die Region Europa und eben für das Headquarter.
Lass uns noch mal zum Abschluss noch mal ein bisschen über die Zukunft von Customized Agencies sprechen. Das ganze Thema ist ja vor ein paar Jahren relativ stark geworden. Zwischenzeitlich hat es so ein bisschen abgenommen. Jetzt hat es wieder aus meiner Wahrnehmung, da bitte ich um Korrektur, wieder so ein bisschen an Fahrt zugelegt. Wie siehst du die nächste Zukunft? Weil ganz so weit trauen wir uns ja auch wegen Corona nicht mehr nach vorn zu blicken.
Ich sehe sie sehr positiv, weil, wie gesagt, wir uns da entsprechend auch immer anpassen. Ich weiß, es gibt Agenturmodelle, die haben vom Gedanken her ähnlich gestartet. Die sind auch gescheitert. Ja. Warum sie gescheitert sind, weiß ich nicht. Ich habe da nie reingeguckt.
Idee, warum die gescheitert sein könnten?
Ich glaube, sie waren am Ende nicht konsequent genug. Sie haben dann doch das Modell zwar so verkauft, aber es wurde an irgendeiner Stelle irgendwie aufgeweicht. Weil entweder hat man dieses Commitment mit dem Kunden dann doch nicht so aufgebaut und gelebt, ja, oder es hat an irgendeiner anderen Stelle hat's gekniffen, ja, vielleicht hat's auch wirtschaftlich nicht funktioniert oder, aber scheinbar sind irgendwelche gemeinsamen Zielsetzungen und Erwartungen nicht getroffen worden.
Ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich die Dinge weiterentwickeln und ich bedanke mich für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, lieber Heiko. Und ja, alles Gute und vor allen Dingen bleib gesund.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.